Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Zwei getrennte Konferenzen beschäftigen sich heute mit chemischen und biologischen Waffen. Zum einen die UN-Überprüfungskonferenz zum Verbot biologischer Waffen und die Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen, OPCW. Und für die OPCW hat Marc-Michael Blum viele Jahre gearbeitet als Wissenschaftler im OPCW-Labor, das er dann von 2017 auch leitete. Inzwischen leitet er eine wissenschaftliche Beratungsfirma in Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Blum.
Schönen guten Morgen.
Juristisch ist die Sache erstmal scheinbar simpel. Der Einsatz, der Besitz und die Herstellung von B- und C-Waffen sind völkerrechtlich verboten. Entsprechende Konventionen haben diverse Länder, auch zum Beispiel die USA, Russland, die Ukraine, unterzeichnet. Wie schätzen Sie das ein, auch in den Ländern, die mit unterzeichnet haben? In welchem Ausmaß wird an solchen Waffen trotzdem geforscht und auch gearbeitet?
Also von den beiden Vertragswerken, um die es ja im Moment geht, also das BWÜ Biowaffenübereinkommen und das CWÜ Chemiewaffenübereinkommen, da ist das BWÜ das ältere, das gibt es seit Anfang der 70er Jahre. Und da ist nachweislich auch mal, was die Entwicklung von Biowaffen betrifft, tatsächlich auch mal arg geschummelt worden. Da hat die Sowjetunion nämlich bis zu Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ein Biowaffenprogramm betrieben. Das hat Boris Jelzin Anfang der 90er auch mal öffentlich so erklärt. Das Problem da ist, es gibt da keine Mittel, die Einhaltung zu überprüfen. Beim Chemiewaffenübereinkommen, was dann erst in den 90ern in Kraft tritt, ist das anders. Da gibt es einen sogenannten Verifikationsmechanismus, da gibt es Inspektionen. Da findet auch Vernichtung von ehemals bestehenden Waffen eben unter Aufsicht statt. Da wird es sehr viel schwieriger dann, tatsächlich gegen einen Vertrag so zu verstoßen, dass es niemand merkt. Und darum geht es heute eigentlich, dass solche Verstöße gegen beide Vertragswerke, wenn dann ja heimlich erfolgen müssten und dass eben der Aufbau eines solchen geheimen Programms auch nicht so ganz leicht geheim zu halten ist.
Über welche Substanzen reden wir eigentlich in beiden Fällen? Haben Sie da mal ein paar Beispiele? Weil ich immer wieder das Gefühl habe, B-, C-Waffen, jeder kriegt sofort Angst, was ja auch nicht unberechtigt ist, aber wenig Menschen wissen, was das in der Regel wirklich ist im Einsatz.
Ja, also beim BWÜ, also bei den biologischen Waffen, da reden wir über Krankheitserreger, Bakterien, Viren, beispielsweise Milzbrand, Anthrax gehört dazu oder die Pocken gehören dazu. Was auch noch dazu gehört, und das ist so ein bisschen Grenzbereich, sind sogenannte Toxine. Das sind eigentlich chemische Stoffe, die aber von lebenden Organismen hergestellt werden. Da gehört zum Beispiel auch Botox dazu. Aber auch solche Toxine wie Rizin zum Beispiel. Und bei den chemischen Waffen sind wir dann bei von Menschen hergestellten Chemikalien wie zum Beispiel Senfgas, die Nervenkampfstoffe wie Sarin oder VX oder eben auch diese neue Klasse sogenannter Novichok-Kampfstoffe.
Immer wieder den Spruch gehört, was etwas komisch klingt im Zusammenhang mit so gefährlichen Waffen, aber manche formulieren das so, dass B- und C-Waffen eigentlich so die Atomwaffe des kleinen Mannes wäre, was natürlich ein schräges Bild ist, aber dass die halt relativ leicht zu beschaffen oder sogar herzustellen wären und deshalb auch von kleinen Staaten einsetzbar. Stimmt das?
Also das Problem mit B und C, vor allem wenn man es dann mit Atomwaffen in einen Topf wirft, und das passiert ja, weil wir sie in die Gruppe der Massenvernichtungswaffen eingliedern, ist, dass die Waffen grundsätzlich unterschiedlich wirken. Natürlich sind sie potenziell in der Lage, viele, viele Menschen gleichzeitig zu töten, aber eine Chemiewaffe ist keine Atomwaffe natürlich. Und da geht es auch dann darum, was ist die technische Hürde? Also beispielsweise Senfgas wurde zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg 1917 eingesetzt. Also wir reden hier über Technologie, die über 100 Jahre alt ist. Und zuletzt auch eingesetzt wurde beispielsweise durch den Islamischen Staat in Syrien und im Nordirak. Wie gesagt, das ist nicht mehr Cutting-Edge-High-Tech. Das ist im Prinzip ältere Technologie. Trotzdem ist es nicht so ganz einfach. Also man macht jetzt nicht seinen Nervenkampfstoff zu Hause in der Badewanne. Dafür sind die Substanzen auch sehr gefährlich und derjenige, der das versucht, würde höchstwahrscheinlich sich dabei selbst vergiften. Und auch der Umgang mit Krankheitserregern, insbesondere solchen, die wirklich gefährlich wären, ist eben auch für den Ungeübten eher mit Gefahren für sich selbst verbunden. Andererseits gibt es aber eben immer wieder auch Fälle, auch wenn sie selten sind, wo beispielsweise eben auch Terroristen solche Waffen eingesetzt haben, beispielsweise Anfang der 90er in Tokio, in der Tokioter U-Bahn.
Wir haben jetzt schon geredet über die entsprechenden Sperrverträge. Zwei Konferenzen in dem Zusammenhang sind ja auch der Anlass für unser Gespräch heute. Da muss man mal klar sagen, dass die sogenannte defensive Forschung in diesem Bereich, chemische und biologische Waffen, nicht verboten ist. Die findet auch in Laboren in Deutschland unter anderem statt. Was heißt denn defensive Forschung in dem Zusammenhang?
Also da geht es beispielsweise um Schutztechnologien, also Schutzanzüge, Schutzmasken, auch der Schutz von Gebäuden oder Fahrzeugen. Und dann geht es um die Fragen, wie detektiere ich diese Stoffe in der Umwelt, aber zum Beispiel auch in potenziell diesen Stoffen ausgesetzten Personen. Also wie weise ich nach, dass eine Person X, beispielsweise eine Person wie Alexei Nawalny, eben tatsächlich durch einen Nervenkampfstoff vergiftet wurde. Und dann geht es auch noch um den Bereich der Antidote, also der Gegengifte und der pharmakologischen Möglichkeiten, Leuten zu helfen, die eben diesen Stoffen ausgesetzt waren.
Das haben Sie jetzt sehr bescheiden formuliert mit Nawalny und Novichok damals. Da waren Sie ja noch bei der OPCW und waren entscheidend beteiligt an diesen Ermittlungen. Dieses Gift war ja schon schwer nachzuweisen. Es gibt inzwischen die sogenannte synthetische Biologie, die biologische Stoffe schaffen kann. Eigentlich ein Widerspruch an sich bei Biologie, die in der Natur gar nicht vorkommen. Also auch mal jenseits von Kriegen, also auch diese andere Form von Krieg zwischen Staaten, also wirklich Gegner vergiften. Wer wird da in Zukunft es mit Substanzen zu tun bekommen, die noch schwerer nachweisbar sind?
Also natürlich ist es von Interesse, etwas benutzen zu können, was man, also gerade wenn man beispielsweise Leute umbringen will, also für Mordanschläge, ist es natürlich interessant, etwas zu haben, was mit sehr, entweder gar nicht nachweisbar ist oder nur sehr spät. Das ermöglicht dann den Tätern meistens unerkannt zu entkommen und es dauert dann eben, bis man merkt, was ist da eigentlich passiert. Da gibt es ja bereits eigentlich schon Dinge, die da sehr gut wirken. Und auch die Natur hat noch ein großes Repertoire an natürlichen Giften, die da auch zum Einsatz kommen können. Am Ende ist dieses Unerkanntbleiben natürlich für einen möglichen militärischen Einsatz gar nicht so unbedingt wichtig. Da haben Sie dann andere Forderungen. Ja, das muss ein gewisses Wirkspektrum haben. Das darf nicht zu teuer sein. Das muss gut zu lagern sein. Das muss einfach in Munition zu verfüllen sein, etc. Also militärische Sicht auf diese Waffen ist eine etwas andere. Da haben sie etwas andere Forderungen, als wenn sie jetzt eine Organisation sind, die gezielt jemanden umbringen will. Das macht es aber unterschiedlich schwer.
Haben wir denn, ich kann das jetzt nicht lassen, wir haben erstens eigentlich keine Zeit mehr und zweitens weiß ich, das sind Spekulationen, ist Science Fiction, aber ich habe vor Jahren mal einen Bericht gelesen in einer seriösen Tageszeitung, in dem behauptet wurde, Forschende in verschiedenen Ländern würden daran arbeiten, mit Hilfe der Gentechnik einen Kampfstoff, ein Gift zu entwickeln, das sozusagen gefährlich ist für den Gegner und völlig ungefährlich für die eigenen Streitkräfte. Reine Science Fiction, Schwachsinn oder prinzipiell denkbar?
Also gerade, und da sind wir wieder eher bei den Biowaffen, wir haben eben diese wahnsinnige Revolution an Methoden und Techniken in den Biowissenschaften, beispielsweise eben auch synthetische Biologie, was ganz neue Bedrohungspotenziale mit sich bringt. Also die Möglichkeit zu sagen, ich schaffe mir meine Organismen, die natürlich vorkommen, und verändere sie im Labor noch so, dass ich beispielsweise mir gleichzeitig eben auch noch ein Gegenmittel produziere, was aber nur ich habe. Also theoretisch kann man sich solche Dinge vorstellen, es ist aber extrem aufwendig, also es ist nicht trivial, das ist nichts, was ich mal eben mache, und dann muss man überlegen, für wen würde so eine Entwicklung wirklich Sinn machen. Das Problem mit biologischen Waffen ist, die sind wirklich schwer zu kontrollieren, also ein Erreger, den ich freisetze, der Leute krank macht, der auch noch ansteckend ist vielleicht, der ist als Waffe extrem schwer kontrollierbar. Unter anderem auch ein Grund, warum man schon in den 70er Jahren eigentlich gesagt hat, brauchen wir nicht mehr, macht nicht mehr viel Sinn für uns, militärisch gesehen. Und in den 90er dann eben das Gleiche bei Chemie. Da gibt es aber durchaus Interesse an Substanzen, mit denen man Leute vielleicht einfach ausschalten kann, ohne sie zu töten. Also beispielsweise Substanzen, wie wir sie gesehen haben, damals mal bei diesem Musical-Theater, bei dieser Geiselnahme in Moskau, wo sowas auch eingesetzt wurde. Das ist das, wo Leute tatsächlich auch Interesse haben können, so etwas zu verwenden.
Der Chemiker und Experte für chemische und biologische Waffen, Marc-Michael Blum im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Blum.
Vielen Dank, Herr Kassel.